Es war 1947. Die erste Synode der evangelischen Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Teilnehmer der Synode beschwerten sich darüber, dass das Essen so schlecht war. Es gab nichts, man konnte nicht satt werden. Bischof Dibelius war der Leiter der damaligen Synode und er hatte am Frühstück den Dienst des Tischgebetes. Hatte die Beschwerden im Ohr von den Menschen, von den Teilnehmern der Synode und schlägt das Losungsbuch auf und fängt laut an zu lachen. Die Losung des Tages war, die Heiligen werden abnehmen. Es war anders gemeint, dieses Wort. Die Heiligen werden abnehmen. Und wir haben ja heute den Eindruck auch, ich sage es jetzt mal mit unseren Worten, es werden aus den großen Kirchen melden sich immer mehr Menschen ab. Angeblich sind es noch 52% oder 54%, die Mitglied einer Kirche sind. Andere orientieren sich irgendwo anders oder gar nicht, wollen nur das Geld sparen und so weiter und so weiter. Glaube spielt einerseits, der christliche Glaube, eine sehr untergeordnete Rolle in unserer Gesellschaft. Wir reden immer von Werten, Politiker, Werten, gell, gerade wenn es um die Diskussion geht mit den Muslimen, unsere Werte, ja, was sind sie? Was sind unsere Werte? Worauf wurzeln sie? Das ist eine spannende Frage. Auf der anderen Seite beobachten wir aber, wenn der christliche Glaube nimmt ab, verliert an Kraft, auf der anderen Seite beobachten wir aber, dass wir in einer sehr religiösen Zeit leben. Ganz unterschiedlicher Art. Eine Religion unserer Tage ist der Sport geworden. Wenn diese Statistik stimmt, ich weiß es nicht, ich kann sie nur nachreden. Es würden an einem Sonntag in Deutschland mehr Leute im Wald rumrennen, als zu den Gottesdiensten gehen. Wenn man, könnte ich mir vorstellen, dass das stimmt. Sport, gesund. Wir sterben heute viel gesünder. Die andere Form der Religion, man sucht Gott. In irgendwelchen Übungen, in irgendwelchen asiatischen Religionen. Man sucht Gott Lebensmittel, man wird Vegetarier oder Veganer oder sonst irgendetwas und hat dann den Eindruck, dass man Gott ganz nahe kommt. Interessanterweise macht sich kaum jemand Gedanken darüber in unserer Zeit, dass eigentlich erst umgekehrt ein Schuh draus wird. Nicht wir suchen Gott, sondern Gott sucht uns. Gott sucht Menschen, hier und heute, im Gottesdienst und weit darüber hinaus. Menschen, die nach ihm fragen und Menschen, die aufgehört haben, nach ihm zu fragen. Und er sucht, er geht ihnen nach. Ich lese uns eine ganz bekannte Geschichte aus der Apostelgeschichte. Bekannt ist sie unter der Bezeichnung der Kämmerer aus dem Morgenland. Dem Hintergedanken, Gott sucht Menschen. Da heißt es, Kapitel 8, Vers 26, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und Philippus stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war in Jerusalem, um anzubeten und saß nun und las. Und er zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Gottes Geist sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu dem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Der Kämmerer aber antwortete, wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt der Schrift, den der Kämmerer las, war dieser, Jesaja 53. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommenschaft aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selbst oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit diesem Wort der Schrift und predigte dem Kämmerer das Evangelium von Jesus Christus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Und da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und Philippus taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser aufstiegen, entrückte Gottes Geist den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Gott sucht Menschen. So ein erster Gedanke, Gott sucht Menschen auf den Straßen unserer Welt. Stellen Sie sich vor, da kommt ein Mann aus der Gegend, die damals das Ende der Welt war, Äthiopien. Ein Mann, der alles hatte, Reichtum, Einfluss. Er war der Finanzminister der Königin. Und wenn er den Daumen hob, konnten Menschen leben. Und wenn er den Daumen senkte, dann wurde jemand hingerichtet. Er hatte Macht, er hatte Einfluss am Königshof. Aber er war Eunuche, das heißt seiner Zeugungsfähigkeit beraubt. Aber das war kein Grund, ihn zu bedauern. Absolut nicht. Eunuche sein, das hieß damals Einfluss haben, Macht haben. Das hieß, was zu sagen. Aber was bewegt einen solchen Mann, der nach unseren Maßstäben alles hat? 2000 Kilometer auf einem Karren zu fahren, vom Morgenland von Äthiopien nach Jerusalem. 2000 Kilometer. Der war nicht auf der Flucht, der war auch kein Asylant, der mit dem Gummiboot unterwegs war. Der Finanzminister spürte in seinem Leben eine Leere. Er spürte eine Leere bei allen religiösen Übungen, die er dort in Äthiopien kannte. Eine, ich sag mal, sowieso eine wundgeriebene Seele. Und dahinter die Frage, ist das eigentlich alles, was Leben bringt? Gottsucher. Oder doch umgekehrt, Gott sucht Menschen. Da kam im Leben dieses Mannes, das kam ja im Leben dieses Mannes nicht von ungefähr. Diese Frage nach dem Sinn des Lebens bricht irgendwann auf. Auch heute. Gott weckt eine Sehnsucht im Leben von Menschen nach ihm. Heute ist das so, dass es häufig, so beobachten wir, in Krisen aufbricht. Krankheitskrise, Ehekrise, berufliche Krise. Und dann wird auf einmal die Frage gestellt, ist das jetzt alles? War das jetzt das Leben? Da wird die Frage nach Gott wach. Man kann sie gar nicht so richtig greifen, man kann es nicht benennen, wenn man mit so Menschen unterwegs ist. Eine Sehnsucht nach Gott. Da gibt es dann, sag das mal so, wir Fromme, wir bilden uns dann manchmal ein, wir hätten Gott gefunden. Das wird dann so gesagt, wir haben uns bekehrt. Ich habe mich bekehrt. Man muss nur mal achten, in diesem kurzen Satz, wie oft da ich steht. Nein, Gott hat uns gefunden und dann konnten wir uns bekehren. Das ist was anderes. Gott sucht Menschen und dann können sie ihn finden. Denn Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre kam eine Evangelisationsbewegung aus Amerika, das Jans-Team. Die Älteren unter uns, die wissen das. Da wurden große Zelte aufgebaut und der eine der Jans-Brüder hat gesungen. Nicht wahr, wenn man die Lieder heute hört, das ist also ja beinahe himmlischer Gesang, ja, für uns Alte, ne? Und der andere hat gepredigt, Leo Jans. Und Leo Jans hat in den Evangelisationsansprachen manchmal gesagt, Gott ruft dich 2, 3, 4 Mal und dann kann er dich auch auf Jahre auf die Seite stellen. Dann ruft er dich nicht mehr. Und dann ist es Gnade, wenn er dich wieder ruft. 2, 3 Mal. Gott legt einem Menschen Fragen ins Herz und das lässt den Menschen dann wach werden für den Glauben. Gott war schon lange auf der Suche nach diesem Mann aus Äthiopien und heute bei uns, unter uns, hier im Gottesdienst und weit darüber hinaus, sucht Gott Menschen. Auch die, die von sich sagen, ich bin doch schon lange fromm. Vielleicht geht's dann darum, dass unser Leben noch einmal, unser Herz noch einmal aufgeweicht wird. Manch einem gelingt es, durch Rückzug, durch Umzug, durch Ausweg, durch Holzweg, sehr lange Gott auszuweichen. Hier der Mann aus Äthiopien, der Finanzminister, der macht sich, der lässt es sich was kosten. Der macht sich auf den Weg, das war Stress pur. War ja keine angenehme Reise. Und dann kommt's, was er in Jerusalem erlebt, ist nicht lustig. Der darf wegen zwei Gründen nicht in den Tempel. Einmal, weil er Heide ist, da hätte er noch in den Vorhof gedurft, wo die Heiden waren. Aber dann kommt eben dazu, dass er verschnittener war, so wird's übersetzt in der Lutherbibel. Und nach dem Alten Testament darf das Volk Gottes keine Gemeinschaft haben mit diesen Leuten. Er wird nicht vorgelassen. Eintritt verboten. Hängt an der Kirche ein Schild oder an der Stadtmission, Eintritt verboten für Ausländer und Asylanten. Bis zum Vorhof, bis zur Tür kommt er und dann die herbe Enttäuschung. Er sucht Gott und die, die Gott kennen, sagen ihm, du kannst hier nicht rein. Liebe Leute, manchmal frage ich mich, wie viele Menschen heute daran scheitern, dass wir ihnen zu verstehen geben, du nicht. Du musst erst mal, erstens, zweitens, drittens, du musst dich mal anders kleiden, du brauchst eine andere Visur, du musst das und das und das und das. Wir können da manchmal sehr, sehr hart sein. Vielleicht müssen wir Gott um Vergebung bitten. Wenn vor unserem inneren Augen Menschen erscheinen und uns dann anklagen, weil wir uns ablehnend gegenüber verhalten haben. Doch zurück zu dem Finanzminister. Die Bildung, seine Bildung und sein Geldbeutel erlauben es, dass er einen Teil der Bibel, eine Schriftrolle kauft. Völlig unmöglich. Es gab keine Alpha-Buchhandlung. Konnte nicht irgendwo hingehen. Die muss er auf dem Schwarzmarkt gekauft haben. Denn die frommen Juden sagten, einem Heiden und einer Frau darf man keine Schriftrolle in die Hand geben. Das hat sich heute ein bisschen geändert, ja, aber das war damals Standard. Er kauft eine Schriftrolle und ich sage das mal so, Gott fädelt es ein, dass er ausgerechnet eine Jesaja-Rolle kauft. In diesem Buch Propheten Jesaja, ist die einzigste Stelle im ganzen Alten Testament, wo Menschen wie ihm Hoffnung gemacht wird. Da heißt es, Kapitel 56, Vers 4, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das wird diesem Mann zugesagt. Gott arbeitet weiter im Leben dieses Mannes und lässt nicht locker, obwohl er in Jerusalem, im Zentrum, dort wo Gott wohnt, nur Enttäuschung erlebt hat. Wissen Sie, wenn Sie heute merken, dass Gott an Ihnen arbeitet oder wieder mal oder wieder an Ihnen arbeitet, dann machen Sie die Tür auf. Dann unterdrücken Sie es nicht. Dann sagen Sie, hier bin ich, Herr. Ja, ich will auf dich hören. Und Gott schenkt dem Finanzminister, auch das wollen wir nicht unerwähnt lassen, Gott schenkt dem Finanzminister nichts anderes als das, was Sie haben. Sein Wort gedruckt, geschrieben, die Bibel. Lesen Sie die Bibel. Gottes Wort schwarz auf weiß. Und er liest, als er auf dem Karren sitzt, diese zentrale Stelle des Evangeliums, der Gottesknecht Jesus für unsere Schuld gestorben. Er hat ans Kreuz getragen, was uns von Gott trennte. Gott sucht Menschen auf den Straßen unserer Zeit. Ein zweiter Gedanke. Gott sucht Menschen, die für ihn auf die Straße gehen. Wir sagten, Gott sucht Menschen, die ihn suchen. Der Finanzminister hat das Wort Gottes und nun schickt Gott ihm einen lebendigen Zeugen, der ihm das Wort Gottes erklärt. Einer der sieben Diakone der Jerusalemer Gemeinde. Damals dann auch in Samarien, der Philippus. Blühende Arbeit, große Arbeit. Und der bekommt von Gott einen seltsamen Auftrag. Philippus, verlasse die große Gemeinde, die erfolgreiche Arbeit, in der du stehst, und gehe auf die Straße nach Äthiopien. Da heißt es ausdrücklich, die war öde, da war Wüste. Und jetzt mal so ganz unter uns, mal Hand aufs Herz. Wer von uns wäre gegangen? Ich bin so jung, ich bin nicht ausgebildet. Der andere sagt, ich habe Rheuma, es geht nicht mehr. Und der dritte, eine andere Entschuldigung und immer nur Entschuldigung, immer nur Entschuldigung. Und vielleicht wären wir auch bereit, unseren finanziellen Beitrag zu erhöhen, damit andere gehen können. Und Gott sagt zu Philippus, du gehst, dich will ich haben, Philippus, du. Wissen Sie, und vielleicht müssen wir uns fragen, wo für uns die Wüstenstraße ist. Vielleicht in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, beim Arbeitskollegen, oder bei dem, der mit mir in irgendwelchem Verein oder Club ist, in der Gemeinde, mit der Gemeinde oder neben der Gemeinde. Der Finanzminister, und das, darum geht es mir, der Finanzminister hätte nicht erfahren, dass die Schuld seines Lebens bei Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getragen worden ist. Wenn der Philippus nicht gegangen wäre. Mich hat das einmal sehr beschäftigt, ganz persönlich, vor vielen Jahren, hat bei einer Veranstaltung, es war kein Gottesdienst, war damals auf Krishona, da hat der Verkündiger gesagt, wenn du nicht gehst, Gott hat keine Ersatzleute, dann bleibt der Auftrag unerledigt. Und da steht nun der Philippus, nicht an der Autobahn, sondern er steht dort in der Sonne und wartet, was da kommen könnte. Und dann kommt der Karren und da sitzen Afrikaner drin, ganz schwarz im Gesicht. Was soll man denn mit dem? Das sind dann so die Vorurteile, über die reden wir nicht, aber die wir im Herzen haben. Und wieder arbeitet Gott an dem Philippus und sagt, du, zu dem Wagen, zu dem halte dich. Wissen Sie, und das, wer an einer solchen Stelle Gehorsam erlebt, der erlebt auch, dass Gott immer in vorbereitete Situationen schickt. Hören wir noch auf ihn? Kann er noch so mit uns reden? Philippus stellt dann die große Frage, die muss man heute auch vielleicht dem einen oder anderen stellen. Verstehst du, was du liesest? Und dann kommt die Stunde der Erklärung. Philippus erklärt nicht, wie die Bibel entstanden ist. Philippus erklärt auch nicht, was man heute alles anders lesen muss und was man heute nicht mehr so sehen kann, sondern Philippus erklärt die Mitte des Evangeliums. Und die Mitte des Evangeliums ist, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, dass in ihm allein Hoffnung und Heil ist, der Gekreuzigte, der allein Herr ist. Dem darfst du dich anvertrauen, der, bei dem ist Vergebung der Schuld, der schenkt neues Leben. Vom Herzstück des Evangeliums reden. Wovon reden, und ich nehme mich da ganz mit hinein, wovon reden wir oft? Ist das das Herzstück oder ist das unser Lieblingsstück? Das ist ein großer Unterschied. Philippus erklärt das Evangelium. Ich bin dann immer wieder so einer, der sagt, Mensch, kann man denn so mit der Tür ins Haus fallen? Muss man es nicht ein bisschen vorsichtiger machen? Nun habe ich ja noch einen Vorteil Ihnen gegenüber, wenn ich dann irgendwo sage, ich bin Pfarrer. Und das ist ja schon mal, da erwartet man ja nichts anderes mehr, als dass man fromm redet. Im Wartezimmer konnte man das, habe ich es mal beobachtet in meinem Gespräch. Also wir kamen da, Beruf, wurden da ausgetauscht und als ich sagte, ich bin Pfarrer, dann hat sich mein Gegenüber erst einmal gerade hingesetzt. Ja, also da ist noch ein gewisser Vorteil. Aber für uns alle sind wir bereit, dann auch zu sagen, wir wollen von der Mitte des Evangeliums sprechen, von dem, der Schuld vergibt, von dem Heiland der Sünder. Die Antwort auf die ganz persönliche Gottessuche bei dem Afrikaner und bei uns ist nicht, dass wir von einer Konfession reden und ist nicht, dass wir von irgendwelchem Club reden und Verein reden, sondern von dem, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Der Afrikaner wusste, hatte keine Ahnung, was da vor ein paar Jahren vor Jerusalem passiert ist. Das wusste er doch nicht. Und jetzt erfährt er, was ihm Sinn und Hoffnung schenken will. Und dann passiert eben das Überraschende. Die beiden kommen an einem Gewässer vorbei, an einem Teich oder was immer es war. Und der Afrikaner als Zeichen der Lebensübergabe, der Konsequenz, sagte, ich will mich taufen lassen. Da gibt's keine Taufdiskussion, wann der richtige Zeitpunkt ist, ob als Kind, Erwachsener oder weiß ich was, sondern als Zeugnis, ja, ich will zu Jesus gehören. Und das möchte ich gerne jetzt öffentlich machen. Und dann gehen die beiden von diesem Wagen runter und Philippus tauft den Afrikaner. Und dann was ganz Eigenartiges. Die gehen rauf von dem Tümpel und Gottes Geist nimmt den Philippus weg. Was soll denn das? Warum denn das? Spannend ist ja, dass es dann heißt von ihm, von dem Afrikaner, der Kämmerer zog seine Straße fröhlich. Philippus kann die Reise mit ihm nicht fortsetzen. Lassen Sie mich das mal für uns versuchen, so ein wenig auszulegen. Gott gibt uns Weggenossen, damit wir zu Jesus finden. Und dann kann es passieren, dass er uns diese Weggenossen wieder nimmt, damit wir alleine leben können, alleine laufen können, damit wir im Glauben erwachsen werden. Das ist eine ganz spannende Frage, im Glauben erwachsen zu werden. Sicher, wir können uns austauschen in Hauskreisen und. Aber Gott stellt Menschen in unser Leben und er nimmt sie uns wieder. Kann eine ganz natürliche Art und Weise sein, dass jemand stirbt, dass jemand wegzieht, irgendwo anders eine Arbeit übernimmt oder sonst irgendetwas. Aber die schwierigste Form, dass Gott uns Menschen wieder wegnimmt von der Seite, ist, wenn diese Menschen, die uns geholfen haben, uns an einer anderen Stelle enttäuschen. Das ist ganz schwierig für uns. Also das hätte ich nie gedacht. Das ist dann so eine Aussage. Aber versuchen Sie es doch mal positiv zu sehen. Nicht bitter zu werden, alleine laufen zu lernen, im Glauben reif zu werden, um dann anderen weiterzuhelfen. Der Kämmerer zog fröhlich seine Straße. Der Philippus, so berichtet die Bibel, wird nachher in einer ganz anderen Ecke gefunden, wo er wieder arbeitet. Und was beide verbindet, sie gehören jetzt beide Jesus. Das verbindet sie. Und das ist es, was uns verbindet. Wir gehören ihm. Und dort, wo das Suchen des Menschen und das menschliche Wollen zusammenkommen, da erlebt der Mensch Heil und Hoffnung für sein Leben. Gott sucht Menschen, die er retten kann, und er sucht solche, die anderen die Rettung erklären. Das heißt, für uns alle, die wir hier sind, können wir aus diesem Wort Gottes lernen, was unsere Aufgabe und was der nächste Schritt ist. Mensch, lass dich retten und sag es den Suchenden. Amen.